Wir hören auf Psalm 119, die Verse 65 bis 72. Du tust Gutes an deinem Knecht, o Herr, nach deinem Wort. Lehre mich rechte Einsicht und Erkenntnis, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber befolge ich dein Wort. Du bist gut und du tust Gutes. Lehre mich deine Anweisungen. Die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet. Ich aber befolge von ganzem Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett, doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken. Wort des lebendigen Gottes. Wer nicht hören will, muss fühlen. Diesen Spruch, den kennen wir alle, den kennen wahrscheinlich sogar schon die Kinder, den haben die irgendwann mal von ihren Eltern gehört. Wer nicht hören will, muss fühlen. Vielleicht haben euch eure Eltern verboten, nicht mit der Schere rumzuspielen oder nicht an den Herd heranzugehen. Und ihr habt nicht gehört. Was habt ihr gemacht? Ihr habt euch geschnitten oder verbrannt. Ihr habt vielleicht mit der Kerze rumgespielt und habt euch dort den Finger verbrannt. Und dann sagen die Eltern normalerweise, wer nicht hören will, muss fühlen. Hättet ihr auf mich gehört, dann wäre euch das nicht passiert. Also müsst ihr die Konsequenzen eures Ungehorsams tragen. Das hören die Kinder oft. Wenn sie es noch nicht oft gehört haben, dann werden sie es noch oft hören, weil das im Prinzip ist, dass wir alle aus unserem Leben kennen. Und das auch stimmt. Wenn wir ungehorsam sind, wenn wir das, was uns gesagt wird, ignorieren, dann müssen wir auf die harte Tour lernen, dass wir ungehorsam waren. Und was es heißt, gehorsam zu sein. Wir müssen die Konsequenzen tragen. Und dieses Prinzip, das gibt es bei Gott auch so, mehr oder weniger in ähnlicher Weise. Und wir benutzen diesen Spruch natürlich immer sehr negativ. Wer nicht hören will, muss fühlen. Wir sagen damit, also das hat eine negative Komponente, einen negativen Beigeschmack für uns. Wir sagen eben, ungehorsam macht eben die Schläge nötig, macht die Zucht nötig, die Demütigung. Und manchmal bleibt es dann, wenn wir diesen Spruch gebrauchen, rein negativ. Du wolltest nicht hören, Pech gehabt. Ich habe es dir ja gesagt. Aber würden wir David fragen, wenn es ihm so ergangen ist, dass er aufgrund seines Ungehorsams fühlen musste, dann würde er Gott danken. Nicht nur er würde Gott danken, sondern wir sehen hier, dass er es macht. Er dankt Gott. Weil er nicht auf Gott hören wollte, musste er fühlen, wurde gedemütigt für seine Verirrungen und ist Gott dankbar, weil er gefühlt hat und erfahren hat, Gott ist gut und Gottes Zucht tut gut. Schläge, Zucht, Demütigung, die können im höchsten Maße, sollten im höchsten Maße heilsam sein. So heilsam sogar, dass wir uns dafür bedanken. Und Gott bestraft auch seine Kinder. Aber es ist diese wunderbare Erfahrung, die wir hoffentlich alle schon gemacht haben, ziemlich sicher alle schon gemacht haben, dass wir nach einer Verirrung und einer Leidenserfahrung im weitesten Sinne, die daraus folgt, erkennen, dass Gott gut ist und dass es uns gut getan hat, durch eine schwere Zeit zu gehen. Die Anfangsaussage in Vers 65, die könnte sowas wie ein Fazit sein, könnte auch sowas wie eine Schlussfolgerung, die er nach seiner ganzen Leidenserfahrung zieht. Gott ist gut, das ist sozusagen seine Eingangsaussage. Nach allem, was er gelernt hat, nach allem, was ihm widerfahren ist, kann er sagen, Gott ist gut. Aber es ist auch eine gute Einleitungsfrage für uns, gerade wenn wir über das Thema Demütigung und Zucht nachdenken. Denn es stellt sich doch unweigerlich die Frage, ob das überhaupt vereinbar ist mit Gottes Güte, mit Gottes Liebe. Ist es damit vereinbar, dass Christus für uns gestorben ist und uns versöhnt hat mit dem Vater, dass der Vater dann noch Zucht an uns ausübt? Ist es vereinbar damit, dass wir bestraft werden, wenn wir doch einen Fürsprecher im Himmel haben? Der Lohn der Sünde ist doch Tod und Schmerz und Vergänglichkeit. Wenn aber Christus diesen Lohn für uns empfangen hat und uns die Gabe des ewigen Lebens schenkt, wie passt das noch zusammen? Wir stehen doch jetzt nicht mehr auf der Seite von Fluch und Tod und Schmerz und Leid, sondern auf der Seite von Segen und Freude und Kraft. Wie kann der himmlische Vater dann noch so an uns handeln? Wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, Gott kann das tun, denn es ist bei ihm, das lernen wir im Hebräerbrief, nicht anders als bei Menschenvätern. Es ist bei ihm nur viel besser als bei Menschenvätern. Sie bestrafen aus Liebe. Sie bestrafen nicht aus Vergeltung, aus Vergeltungssucht, aus einer Rachsucht heraus, sondern sie bestrafen im besten Fall aus Liebe, aus Güte dem Kind gegenüber, mit dem Wohl des Kindes im Blick und nicht mit dem eigenen Wohl, also sich abzureagieren, sich irgendwie Luft zu machen. Ja, oft haben menschliche Väter oder Eltern allgemein natürlich das eigene Wohl im Blick, wenn sie ihre Kinder bestrafen, egal in welcher Form, einfach für Ruhe sorgen, sich Luft machen. Aber im besten Fall geschieht Bestrafung immer aus Liebe. Auch die Strafen unseres himmlischen Vaters, die Zucht, die Schläge, wie auch immer wir es nennen wollen, die Züchtigung. Christus selbst spricht in Offenbarung 3, Vers 19, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Gott will uns immer mehr reinigen. Gott will uns immer mehr vom Schmutz der Sünde und des Unglaubens befreien. Und darum ist es vollkommen vereinbar mit seiner Liebe, wenn er uns straft. Weil die Strafe ein Mittel ist, um uns mehr vom Schmutz der Sünde zu befreien. Wie reinigt man Gold? Man reinigt Gold durch Hitze, durch Feuer. Und so ist es auch im Glaubensleben, das steht an vielen Stellen. Petrus sagt, dass wir sollen uns nicht wundern, wenn uns Anfechtungen begegnen. Sie sind dafür da, um unseren Glauben zu prüfen, der viel wertvoller ist als Gold. Und das kann auch ein Feuer sein, das deswegen in unserem Leben ist, weil wir es mit unserer eigenen Sünde provoziert haben. Aber nichtsdestotrotz, selbst in diesem Fall, wenn es ein Elend, eine Demütigung aufgrund unserer Sünde ist, wissen wir, dass es uns aus der Hand eines gnädigen Vaters trifft. Um es vielleicht theologischer zu formulieren, die Strafen innerhalb eines Werkbundes sind andere Strafen als die Strafen innerhalb eines Gnadenbundes. Die Strafen innerhalb eines Werkbundes sind, du hattest einen Befehl, du hast ihn nicht getan, völlige Bestrafung aus. Die Strafen innerhalb eines Gnadenbundes, wo wir schon versöhnt, vereint sind mit dem Vater, sind immer Ausdruck von Liebe und Güte und dienen immer zum Besten. Es ist ja ein Gnadenbund. Es ist eben nicht mehr einer, wo es danach funktioniert. Du hast es verdorben, du hast einmal zu viel gesündigt, Schluss. Sondern es ist immer Gnadenwerk, selbst die Bestrafung für unsere Sünden. Wir können Gott also dankbar sein, denn er hat nirgendwo gesagt, dass er uns einfach nur retten will und uns dabei belässt, wie wir sind, sondern er will uns auch heiligen. Das gehört zur Rettung dazu, dass wir immer mehr werden wie Christus, jetzt schon. Und er gebraucht dafür auch die Leidensschule. Er gebraucht dafür auch die Lernerfahrung, wo wir etwas auf die harte Tour lernen müssen, weil wir nicht hören wollten vorher. Dieses Fazit von Vers 65 ist eben unsere Einleitung. Wir werfen zuerst einmal einen Blick auf Christus, der uns mit dem Vater versöhnt hat und sagen, du hast mir auch in Christus zugesagt, mich zu heiligen. Und ich sehe das in meinem Leben, wenn du mich durch die Leidensschule gehen lässt. Das gehört zu der Errettung dazu, die ich genießen darf, die ich von dir empfange, Vater. So fangen wir mit dieser Güte an, als die, die zuerst einmal begnadigt sind, wiedergeboren sind, den Geist der Sohnschaft haben und so weiter. Und dann, wenn wir in die schweren Situationen hineingeraten, dann können wir eben sehen, dass die Demütigung zu vielen Reichtümern und zu viel Gutem führt. Und wir merken, dass wir, wenn wir etwas fühlen müssen aufgrund unseres Ungehorsams, fühlen dürfen, dass Gott gut ist. Und das wollen wir uns ansehen, indem wir uns diese drei Früchte ansehen, die hier aus der Demütigung fließen in diesem Text. Das erste ist, dass die Demütigung uns zum Gehorsam führt. Das kommt zweimal in diesen 8 Versen vor, eine nahezu identische Aussage. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Jetzt habe ich wieder dein Wort gelernt, jetzt bewahre ich es. Und wir brauchen solche Demütigung, damit wir dahin kommen. Wir brauchen das. Es war gut, dass ich gedemütigt wurde, jetzt bin ich wieder am Ball. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, da war ich auf dem Abweg. Oder ehe ich elend wurde, könnten wir auch sagen. Denken wir nicht nur an Demütigung im engeren Sinne, dass wir eben beschämt oder bloßgestellt werden, wie das vielleicht Jungs im Sportunterricht machen, die sich die Sporthose runterziehen und dann steht man entblößt da in Unterhosen. Es geht nicht nur um so eine Form von Beschämung oder Demütigung, sondern es geht um eine Leidenserfahrung im Allgemeinen. Jede Art der Leidenserfahrung kann diese beschriebenen Wirkungen hier haben. Und hier geht es eben speziell um Schwierigkeiten, die infolge unseres eigenen Ungehorsams oder infolge aufgrund unserer eigenen geistlichen Schläfrigkeit eben entstanden sind. Also Zucht oder Strafen für Ungehorsam. Oft fühlen die sich für uns demütigend an, wie wir das Wort demütigend heute benutzen, aber es geht sozusagen nicht nur um Demütigung im engeren Sinne, sondern um diese Leidenserfahrung und die Demütigung, die damit zu tun hat, dass wir demütig werden, die uns demütig machen. Vielleicht hat jemand seinen Besitz verloren aufgrund seiner Sünden. Verspielt, verzockt, verwettet oder ist schwer krank geworden aufgrund eines sündhaften Lebensstils. Oder wir sind einfach nur beschämt tatsächlich, weil uns ein Fehler offenbart wurde, den wir begangen haben. Wir wurden darauf angesprochen, wir fühlen uns ertappt, wir fühlen uns bloßgestellt. Wir haben es mal wieder versaut und sind am Boden. Wir haben uns vielleicht in Wort und Tat an unserem Nächsten vergangen. Und noch nicht einmal in böser Absicht, sondern es ist einfach passiert. Aber es ist ans Tageslicht gekommen und wir merken, wir sind am Boden. Wir wollen am liebsten den Boden versinken, wir wollen die Zeit zurückdrehen, wir ärgern uns, dass es nicht wie im Computerspiel läuft, wo wir einen früheren Spielstand laden können, sondern wir müssen mit der Situation fertig werden, in der wir uns jetzt befinden. Vielleicht fängt man an, sich selbst zu hassen oder man fängt an, die Schuld auf andere zu schieben, weil man einfach nicht mit dieser Demütigung leben kann. Aber wenn wir es lernen, sie anzunehmen, wenn wir diese Chance nicht verspielen, dann kann uns die beste Frucht daraus erwachsen. Das Wort, das hier für irren benutzt wird, das beschreibt unbeabsichtigte, unwissentliche Sünden. Also gerade nicht das, was die Frechen und die Arroganten machen, die dann später erwähnt werden, die bewusst den David, wenn er hier eben der Autor ist, die bewusst ihm schaden wollen und ihn sozusagen mit Lügen beschmieren. Die sind auf das Böse aus. Sondern es sind die Sünden, in die wir sozusagen unbeabsichtigt und unwissentlich vielleicht hineinschlittern sogar. Es geht um das, was uns alle so leicht ereilt, nämlich, dass wir geistlich schläfrig werden und uns von der Sünde überführen lassen oder leicht umstricken lassen, verführen lassen und auf Abwege geraten. Denken wir an den Reichtum, das ist vielleicht bei den Arroganten hier das Problem, die haben dieses unempfindliche Herz, weil es fett geworden ist, vielleicht durch Wohlstand, durch ihren Lebensstil, ganz unempfindlich. Und der Reichtum, der bringt solche Versuchungen mit sich, das ist ein gutes Beispiel. Da plant man nicht, von Gott abzufallen. Aber man wird doch von der Sünde eingelullt. Wendet sich neuen Freunden zu, fängt einen neuen Lebensstil an, fängt an, alte, gute Gewohnheiten über Bord zu werfen, weil der Reichtum neue Möglichkeiten schafft und so weiter. Bis wir gedemütigt werden, bis wir so angefochten sind, dass wir umkehren müssen. Denken wir an den verlorenen Sohn. Schon mal ein kleiner Hinweis, das wollen wir dann heute mit den Kindern der Kinderkatechese darüber nachdenken. Denken wir an den verlorenen Sohn, der genau das erlebt hat. Der hat das Erbe seines Vaters verprasst in einem sündhaften Lebensstil und die Konsequenz war, dass er am Ende auf die Schweine neidisch war, weil er ihren Schweinefraß essen wollte. Und dann hat er erkannt, ich muss zu meinem Vater zurück. Und diese Demütigung, die ist sowohl für Gläubige als auch für Ungläubige nötig. Weshalb sagt denn Jesus, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt, als ein Reicher in den Himmel? Weil sie aufgrund ihres Geldes, ihres Einflusses, ihres Lebensstils, ihres Ansehens und so weiter nicht erkennen wollen, dass sie verloren sind, nicht wahrhaben wollen, dass sie Demütigung brauchen, nicht schwach sein können vor Gott. Sie wollen es nicht, sie können es nicht. Sie können es nicht zugeben, weil sie die Starken sind, die Mächtigen, die Reichen, die Schönen. Aber du kannst nicht Buße tun, ohne vor Gott gering zu werden. Es gibt keine hochmütige Buße, sondern nur demütige Buße. Und seien es Werke, seien es die Blutverwandtschaft mit Abraham, auf die sich die Juden so gerne berufen haben, sei es die Beschneidung, sei es das Geld, unser gesellschaftlicher Status aufgrund unserer Leistungen, aufgrund unseres Erbes, aufgrund unserer Familie, unseres Namens. Wir können nicht an diesen Errungenschaften festhalten und gleichzeitig einen Christus festhalten, der für Sünder kam. Wir können nicht gleichzeitig behaupten, uns geht's gar nicht so schlimm, wir sind eigentlich gesund, und Christus als Arzt anrufen. So, nur wer sich demütigt und sagt, ich habe ein Problem, ich brauche einen Arzt, der sucht ihn dann auch auf. Diese Demütigung, die vollbringt vielleicht bei den Ungläubigen das Gesetz, indem es ihnen zeigt, wo sie überall sozusagen dem Maßstab Gottes nicht entsprechen. Es offenbart ihnen vielleicht der Lebensstil von anderen Mitmenschen, Christen, ihr Gewissen. Und sie müssen sich demütigen und Buße tun und umkehren, müssen diese Erfahrung machen, um wirklich einen Heiland für Sünder zu erfassen. Auch für uns Christen ist natürlich diese Demütigung, diese Anfechtung, dieses Elend auch nötig. Wer von uns kennt das denn nicht aus der eigenen Erfahrung, dass uns solche herausfordernden Zeiten näher zu Gott bringen? Und seien sie aufgrund unserer Sünde oder sei es einfach aufgrund von anderen Problemen, die nichts mit uns zu tun haben, wo wir völlig unschuldig sind. Es spielt am Ende dort gar keine Rolle mehr, sondern diese Elendserfahrungen, die bringen uns näher zu Gott. Wer kennt das nicht, dass ein Gespräch, wo uns unser Mangel aufgezeigt wurde, uns mehr eifern lässt? Wer kennt das nicht, dass der Verlust von Arbeit, von unserem Auto oder gar von einem geliebten Menschen uns so aufwühlt, dass wir vielleicht in 2 Tagen mehr über Gott nachdenken als vorher in 2 Monaten? Oder wenn wir in eine schwierige Situation kommen und die Demütigung erfahren, dass wir einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht, selbst dieses einfache, sozusagen einfache Problem nicht mehr weiter zu wissen, das demütigt uns schon so, dass wir neu motiviert werden, Zuflucht bei Gott zu suchen. Denken wir am Psalm 32, wo David davon spricht, dass er seine Sünde verheimlichen wollte, und es hat ihn in eine geistliche Depression geworfen, so weit, dass er sogar körperlich völlig entkräftet war. Paulus muss die Korinther in einem Brief mal ordentlich kritisieren, seine Art der Demütigung für ihr Verhalten, und er sagt aber, dass er sich freut, das getan zu haben, diesen sogenannten Tränenbrief geschrieben zu haben, der wahrscheinlich sehr hart im Ton war, weil es in den Korinthern eine gottgewollte Betrübnis, wie er sagt, bewirkt hat. Er schreibt, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt. Also, dass sie so gedemütigt wurden, in diese Betrübnis hineingefallen sind, aufgrund von Paulus harter Ermahnung. Wie viel ernstes Bemühen hat es bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Und dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in dieser Sache rein seid. Dieser eine Brief, den Paulus an diese Gemeinde geschrieben hat, wo er ihnen mal sozusagen ordentlich den Mund mit Seife ausgewaschen hat, der hat in ihnen so viel gute Frucht hervorgebracht, dass Paulus sagen kann, ich bereue es nicht, diesen Brief geschrieben zu haben, auch wenn er hart war. Ihr seid entrüstet über das Böse, ihr übernehmt Verantwortung, ihr bemüht euch um das Gute. Ihr habt Furcht, Ehrfurcht, ihr habt Verlangen und Eifer nach dem Guten. Ja, also wie viel gute Frucht er hier aufzählt. Danken wir Gott, wenn er uns tatsächlich so zu sich ruft und so wieder mit sich verbindet, dass wir nach einem solchen Fall, nach einem harten Fall in Sünde und Ungehorsam oder Verirrung wieder zu einem solchen Gehorsam hergestellt werden können. Danken wir Gott, wenn er das bei uns bewirkt. Denn wir müssen auch an den Korinthern sozusagen lernen, uns ein Vorbild nehmen, dass wir auf eine Betrübnis wirklich aufrichtige Buße tun müssen und lernen müssen. Dieser ganze Demütigungsprozess, der ist ja kein Automatismus. Wie viele Leute werden gedemütigt und machen Leidenserfahrungen und kommen kein bisschen klüger heraus? Und nichts ist wirklich schlimmer, als eine Leidenserfahrung zu machen, die einen nicht näher zu Gott hinbringt, die sozusagen völlig verschwendet war. Aber wenn wir die Chancen nutzen und uns dann wirklich selbst demütigen, und sagen, ich hatte das nötig, aber ich habe meinen Fehler auch erkannt und ich gestehe ihn ein und ich tue Buße, dann können wir diese Chance nutzen, wieder zu einem solchen Gehorsam, zu einem solchen Eifer, zu einer solchen Lust am Herrn und seinem Wort hergestellt zu werden. Gott schenke uns das, wenn wir in Sünde geraten. Die zweite Frucht, die wir hier sehen, die Demütigung mit sich bringt, ist, dass sie uns den Wert des Wortes wieder erkennen lässt. Das könnte man theoretisch sogar vor den ersten Punkt stellen, vor den Gehorsam, weil die Hinwendung zum Wort ja sozusagen auch der Grund ist, warum man dann wieder gehorsam ist. Aber ich habe es trotzdem als zweites genannt, einfach weil das Prinzip von Schlechten zum Guten, von Leid zum Gehorsam sich im ersten Punkt mit diesem Gehorsam so gut darstellen lässt. Aber diese zweite Frucht ist nicht weniger wichtig, dass wir den Wert des Wortes wieder erkennen. Das wird in diesen Versen nicht so ganz eindeutig gesagt, wie es eben in Vers 67 ist mit der Sünde und dem Gehorsam. Es wird hier nicht ganz so eindeutig gesagt, dass die Demütigung der Grund ist, warum er sich wieder dem Wort zuwendet, aber das scheint die beste Erklärung zu sein, wenn wir diese ganzen Verse zusammennehmen und sozusagen auch hier wieder das innere Szenario sehen wollen, das sich abspielt. Man könnte sogar sagen, dass die Demütigungsaussagen, also hat das ein Ausleger gut gesagt, der Hintergrund für den kompletten Psalm sind. Ja? David, der vielleicht in eine schwere Sünde gefallen ist, verirrt war auf dem falschen Weg, der hat dann eine solche Liebe zum Wort wieder empfangen, dass vielleicht der ganze Psalm 119 eine Frucht ist. Er hat so das Wort wieder gelernt und geliebt, dass dann das Endprodukt ist. Wenn das so wäre, ist natürlich spekulativ, was für eine wunderbare Frucht ist das. Und selbst wenn es nicht so ist, trotzdem wird ja hier ganz deutlich, dass diese neue Hingabe ans Wort sozusagen aus dieser Leidensschule entsteht und dass David jetzt nicht mehr ohne das Wort leben kann und will. In jeder Erfahrung hat er eben erkannt, dass auf Gottes Wort Verlass ist. Luther hat gut gesagt, Anfechtung ist der Prüfstein, der dich nicht allein wissen und verstehen lehrt, sondern auch die Erfahrung, wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort ist. Weisheit über alle Weisheit. Anfechtung lehrt uns die Erfahrung, wie süß und lieblich und mächtig Gottes Wort ist. Weisheit über alle Weisheit. Drei Elemente hier stecken hier drinne, die mit dem Wort Gottes zu tun haben. Das erste ist erst einmal, dass uns Leidenserfahrungen prägen und deutlich machen, dass das Wort Gottes zuverlässig ist. Und wenn es zuverlässig ist, dann bringen sie uns dazu, es noch mehr lernen zu wollen. Vers 66 drückt das wunderbar aus. Lehre mich gute Einsicht und Erkenntnis, denn ich habe deinen Geboten geglaubt oder ich habe vertraut. Ja, er vertraut dem Wort Gottes, er vertraut, dass es etwas kann und will es darum lernen. Er hat vielleicht in seiner Leidenserfahrung verstanden und gelernt, dass wir uns aufs Wort Gottes wirklich verlassen können. Und deswegen will er jetzt nichts anderes, als von Gott selbst darüber belehrt zu werden. Wie schön ist es für uns selbst, wenn wir nach Problemen, auch wenn sie selbst verschuldet sind, plötzlich ein neues, größeres Vertrauen in Gottes Wort haben dürfen und aufrichtig danach verlangen, es zu lernen. Wir wissen dann plötzlich, dass das Wort Gottes wirklich die beste Richtschnur meines Lebens ist. Plötzlich erkennen wir, ich wäre vielleicht nie in diese Sünde versunken, ich wäre nie in diese Verirrung geraten, wenn ich von Anfang an auf das Wort gehört hätte. Ich will jetzt noch sensibler sein, ich will jetzt noch wachsamer sein und darauf aufpassen, was gut und was schlecht ist. Das Wort, das hier mit Einsicht übersetzt ist, das heißt auch Geschmack. Das ist wahrscheinlich die Grundbedeutung sogar, Geschmack. Und Geschmack und Einsicht oder Geschmack und Unterscheidungsvermögen liegen ja ganz dicht beieinander. Im Geschmack erkennen wir sozusagen, oder bei Geschmack erkennen wir im Mund den Unterschied von süß und sauer und von salzig und scharf. Und so ist es auch mit unserem moralischen Unterscheidungsvermögen. Wir werden wachgerüttelt und durch das Wort Gottes geprägt, ausgebildet sozusagen. Unser Geschmackssinn wird ausgebildet für das, was gut ist, für das, was schlecht ist, sodass wir das Gute wählen. Denken wir an einen Weinverkoster, der alle möglichen Rebsorten kennt, die es auf der Welt gibt, der genau weiß, wo sie wachsen, wie sie schmecken, wie sie aussehen, in welchem Zustand sie sich immer befinden und so weiter und so fort, der alle Geschmacksnuancen dieser Rebsorten kennt, der all diese Informationen weiß und wissen muss, um sie dann zu unterscheiden, um dann sozusagen bei der Weinverkostung genau zu wissen, mit welchem Wein hat er es hier zu tun, was steckt da alles drin. Ja, also da muss man viele Fakten wissen, um dann sozusagen diese Geschmacksnuancen zu erkennen. um einen so ausgeprägten Geschmack zu haben, die Gerüche und so weiter und so fort. Und so ist es auch bei uns im geistlichen Leben. Wir müssen sozusagen viel lernen, Gottes Wort lernen, und wir bekommen einen immer ausgeprägteren Geschmack, ein immer ausgeprägteres Unterscheidungsvermögen für das, was gut ist, richtig ist, und für das, was uns auf den falschen Weg bringt. Das ist das zweite Element gewesen. Das war das erste Element, genau. Und das zweite Element ist, dass wir eben dann nach diesen Schwierigkeiten im nächsten Fall näher am Wort Gottes bleiben. Auch das ist eine herrliche Frucht, die wir uns nur wünschen können. Natürlich erleben wir immer wieder Rückschläge. Es ist nicht so, dass wir einmal was gelernt haben und dann begehen wir dieses Problem nie wieder, sind immun sozusagen gegen dieses eine Problem. Es gibt immer wieder Rückschläge, und wir müssen manche Dinge immer wieder auf die harte Tour lernen, leider. Wir sind so störrig, aber die Liebe zu Gottes Wort macht uns dann doch hoffentlich standhaft. Und das wird schön in den Versen 69 und 70 erwähnt. Möglicherweise sind die Feinde, von denen hier die Rede ist, sogar der Grund seines Elends, sozusagen die, die ihn ins Elend, in die Anfechtung und die Demütigung gestürzt haben. Aber jedenfalls unterscheidet ihn den David von seinen Feinden, dass er zur Besinnung kommt und am Wort festhält. Und die arroganten Menschen, die haben im Lügen angedichtet, das Wort, das heißt so viel wie beschmieren. Stellen wir uns wirklich vor, wie eine Häuserwand mit Putz beschmiert wird oder mit Farbe beschmiert wird. Und das, was eigentlich darunter ist, das sieht man gar nicht mehr. So perfide, so böse sind diese Lügen der Feinde. Ja? Die bekleistern ihn sozusagen mit Lüge, sodass die Leute denken, er sei ein Gottloser. Aber innerlich, sagt David, halte ich an deinem Wort fest. Das sind Lügen, die äußerlich sozusagen an mich herangeschmiert werden. Aber ich weiß, dass ich an deinem Wort festhalte. Das Gleiche sagt mal Hiob, Lügendichter, Kurpfuscher, an seine Freunde, weil sie ihm das sozusagen andichten, dass er durch seine Sünde das ganze Leid erträgt. Aber er weiß, er hält an Gottes Wort fest. Und ihr Herz, sagt David, ist verfettet. Sozusagen verfettet. Und deswegen für das Wort Gottes völlig unempfänglich. Unempfänglich für Gott und sein Wort. Aber David sagt, er hat Lust am Gesetz. Auch da, das ist sozusagen die Folge seiner Leidenserfahrung, dass er jetzt von solchen schlimmen Fällen unterschieden ist und Lust hat am Gesetz des Herrn und es wirklich hält. Da zeigt sich, wie wichtig diese Demütigung ist, weil diese arroganten Leute, die Frechen, genau diese Demütigung eben nicht erfahren haben und deswegen ist ihr Herz unempfindlich für Gott. Aber David hat die Botschaft gelernt und sein Herz ist empfindlich. Das erste Element ist, dass wir sehen, dass Gottes Wort zuverlässig ist und dass wir es lernen wollen. Das zweite ist eben, dass wir dann durch Leidenserfahrungen auch in Zukunft mehr am Wort bleiben. Und das dritte Element ist diese Wertschätzung, die er hier ausdrückt. Am Ende darf David eben erkennen, dass das Wort Gottes wertvoller ist als irdische Schätze. Am Ende seiner ganzen Leidenserfahrung, die aufgrund seiner eigenen Sünde in seinem Leben entstanden ist, kann er sagen, das Wort ist mir lieb und teuer geworden, lieber noch als Tausende von Silber- und Goldstücken. Ein Ausleger hat das gut verglichen mit Judas, der Jesus für 30 Silbermünzen verkauft hat. Ja, so denken die Gottlosen über Christus, über sein Evangelium, über sein Wort. So wertlos ist es, dass man den Heiligen selbst, den Fürsten des Lebens, für 30 Silberstücke verkauft. Und David sagt, dein Wort, das würden für mich nicht Tausende von Gold- und Silberstücken je aufwiegen können. So wertvoll ist es. Die Botschaft von Jesus, die Botschaft seines Todes, seiner Auferstehung, hat in den Augen der Welt keinen Wert. Aber wer ihn im Glauben erfasst, wer es gesehen hat, wer ihn geschmeckt hat, wer die Güte Gottes geschmeckt hat, der weiß, dass es unvergleichlich wertvoll ist. Aber diese Wertschätzung, die ist eben oft das Ergebnis einer bitteren Erfahrung. Und danken wir darum Gott, wenn wir eine solche bittere Erfahrung machen durften und dann der Wert des Kreuzes, der Wert der Auferstehung und der Wert des Wortes, wo uns davon berichtet wird, in unserer Ansicht wieder gestiegen ist. Und das alles führt uns natürlich zum dritten und letzten Punkt. Darauf zielt alles ab. Das ist der Hauptpunkt. Das ist der Hauptpunkt dieser ganzen Passage. Ich habe sozusagen für die Struktur der Verkündigung hier die Demütigung betont, ja, die Nutzen der Demütigung, aber im Text und so deswegen auch hier als dritter Punkt läuft alles darauf hinaus, dass die Güte Gottes hier gefeiert werden soll. Der Anfangsbuchstabe, wenn ihr es in der Schlachter lest, habt ihr es ja auch gesehen, der Anfangsbuchstabe für diese 8 Verse ist der hebräische Buchstabe Tet, was der Anfangsbuchstabe für das hebräische Wort für gut ist, Tov. Kennt ihr alle das Tov und Maseltov und was weiß ich nicht. Tov heißt gut und deswegen wird hier oft von dem Wort gut gesprochen, weil sich das eben anbietet hier in diesem Buchstabenbereich. Und es wird 5-mal gleich am Satzanfang gesagt, dass irgendetwas gut ist. Gut ist Gott, Gutes tut er, gute Einsicht will er lehren, gut ist es, dass ich gedemütigt wurde. Alles ist gut hier, alles ist gut, weil Gott gut ist und Gutes tut. Darum geht es hier, das wird hier gefeiert. Und das ist ja ein kürzerer Predigtpunkt, weil hoffentlich schon deutlich wurde, aus diesen ganzen Früchten, die wir gesehen haben, aus diesem Gehorsam, aus dieser neuen Liebe zum Wort, dass Gott gut ist. Ja, an diesen Früchten wird er uns hoffentlich schon sozusagen von vornherein klar und von ganz allein klar, ja, Gott ist gut, dass, wenn er das mit mir macht, wenn das die Frucht ist, dann will ich das. Dann will ich mich nicht dagegen wehren, wenn es mir schlecht geht und ich eine Demütigungserfahrung machen muss. Dann will ich mich nicht dagegen wehren, sondern das Gute suchen. Oder wie der Hebräer sagt, wer geübt ist darin, ja, Zucht Gottes zu empfangen, anzunehmen, damit umzugehen, aus dem wird viel Frucht der Gerechtigkeit daraus erwachsen. Ja, weil das ist genau das, wovon er spricht, diese viele Frucht, die ihm entstanden ist und weswegen er am Ende sagen kann, Gott ist gut. Gott ist gut. Das sind keine leichten Versuchungen, die er hier durchmachen musste. Das waren keine Kinkerlitzchen sozusagen. Er hat sich nicht mal den großen Zeh gestoßen und sagt, ah, jetzt halte ich wieder dein Wort Gottes, sondern echtes Leid. Und trotzdem kann er sagen, Gott ist gut, weil er die vielen guten Früchte sieht. Das Leid ist nur gut und er kann es nur gut nennen, gedemütigt zu werden, weil dieser neue Gehorsam gegen Gott, diese neue Liebe zum Wort, diese neue Haltung gegenüber dem Wort es wert ist. Weil Gott gut ist. Er kann auf sein ganzes Leben schauen, auf seine ganzen Leidenserfahrungen, Vers 65, und über alles sagen, Gott ist gut. Gott hat immer gut an mir gehandelt, genau wie er es versprochen hat. In all diesen Demütigungen, ja gerade in diesen Demütigungen, hat er mich ja zurückgebracht. Und er kann jetzt hier die gütige Fügung Gottes sehen, die ganz dem entspricht, was Gott versprochen hat. Die höchste Frucht hinter dem Gehorsam, hinter einer neuen Liebe für das Wort Gottes, ist natürlich, dass wir die Güte Gottes sehen. Gott ist gut. Das ist ein so einfaches, aber so ein schönes Bekenntnis, ein tiefes Bekenntnis. Und wir denken vielleicht bei gut relativ abstrakt, Gott ist gut sozusagen einfach als eine Beschreibung. Und das stimmt auch, es drückt aus, dass er makellos ist, rein, heilig, liebevoll. Und all das sehen wir durch unser Leid besser, seinen wundervollen, guten Charakter. Aber gut beschreibt mehr als nur sozusagen, dass etwas rein ist. Man könnte fragen, Gott ist gut für wen? Oder Gott ist gut für was? Nehmen wir beispielsweise die Schöpfungstage. Da wird auch immer gesagt, siehe, es war gut. Gott hat etwas geschaffen und es war gut. Aber warum steht dort einfach da, es war gut? Sicherlich, weil einfach gesagt werden soll, dass es fehlerfrei und gut war. Aber es soll vor allem auch gesagt werden, es war gut für den Menschen. Es war gut, das so zu machen, weil die Krone der Schöpfung, der Mensch, genau nur in solchen Umständen, in einem solchen Lebensraum leben kann. Und wenn der dann drinnen steht, in diesem Raum, wo er leben kann, dann ist es sehr gut. Deswegen wird gesagt, du bist gut und du tust Gutes. Das zeigt, dass es nicht nur um irgendein abstraktes Gutsein geht, sage ich mal, sondern um ein tätiges Gutsein. Dass Gott menschenfreundlich ist und menschenfreundlich handelt. Das liebt der Herr, den Menschen Gutes zu tun. In Klagelieder 3 heißt es, denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Denn nicht von Herzen demütigt und betrübt er die Menschenkinder. Das macht Gott nicht von Herzen, sondern von Herzen begnadigt er sie dann gerne wieder und führt sie wieder zurück. Gott hat nicht an der Demütigung an sich Freude, sondern das Gute zu tun, seine Herrlichkeit, seine Güte darin zu zeigen. im Leid zu zeigen? Und wie sehr dürfen wir vor allen anderen die Menschenfreundlichkeit und Güte Gottes loben und preisen, die wir sie in Christus sehen dürfen, der uns die Güte Gottes in vollkommener Weise offenbart hat in seiner Person, dass Gott gut ist und das Gute für den Menschen will. Und wenn Leidenserfahrungen uns bringen, dort die Güte besser zu sehen, wo sie am klarsten zu sehen ist, in Christus, dann sind sie gut, dann sind sie es wert. Dann wollen wir nicht bei jedem Anflug von Sünde und sei es auch, von Leid und sei es auch aufgrund unserer eigenen Sünde sofort die Schotten dicht machen und sozusagen auf jede Weise vermeiden, uns damit auseinanderzusetzen, sondern die Chance nutzen, die Güte Gottes wieder klarer zu sehen. Gott ist gut und will das Gute für die Menschen, deswegen ruft Christus alle zu sich, Buße zu tun und auf ihn zu vertrauen. Und dieser Christus, dieser gleiche Retter, der uns alle rettet, der arbeitet dann daran, weil er gut ist, dass wir ihm immer ähnlicher werden, weil es nichts Besseres gibt, als ihm immer ähnlicher zu werden und in sein Bild verwandelt zu werden. Und wenn er uns also durch Leiden gehen lässt, um dieses Ziel zu erreichen, dann ist es ein Beweis der Güte Gottes. Beweis seiner Liebe zu uns, seinen Kindern. Die wollen wir gerne annehmen, die Zucht, uns darin üben, dass uns Frucht daraus erwächst. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du gut bist und Gutes tust an uns. Und wir selbst haben das schon so oft erfahren, dass wir auch durch harte Erfahrungen und schwere Wege, die du mit uns gegangen bist, am Ende tatsächlich so herauskommen dürfen, dass wir dich besser kennen und gehorsamer werden und dein Wort wieder mehr lieben. Wir brauchen das immer wieder neu, weil wir häufig noch so anfällig sind für die Sünde. Und wir bitten dich, dass du diesen Prozess an uns nicht aufgibst. Wir wissen, dass du diesen Prozess an uns nicht aufgibst, uns zu belehren, uns wieder neu zu dir zu führen, bis zu diesem Tag, an dem wir das nicht mehr nötig haben, wo wir nicht mehr irren, nicht mehr sündigen, nicht mehr auf Abwege geraten in deiner Herrlichkeit, sondern wir werden ohne Sünde sein und dann dort deine Güte preisen können in Ewigkeit, ohne je wieder etwas auf die harte Tour lernen zu müssen. Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, der uns zu sich ruft und der in seiner ganzen Güte eben uns nicht in unserer Verirrung allein lässt, sondern sie immer wieder neu benutzt, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Amen.